Herrn, Halleluja. Mein Problem heute Morgen ist eher, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Es gibt sehr viel zu sagen und möge der Herr sich selbst offenbaren. Ja, Lydia hat den Punkt getroffen mit Josua 1. Das ist die Last auch für diese Versammlung. Aber bevor ich damit anfange, will ich nochmal auf das zurückkommen, was Gerd gerade mitgeteilt hat und auch was schon gestern gelesen wurde. Bitte lass uns nochmal einen Vers zusammenlesen, bevor wir zur eigentlichen Last kommen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wir können das mal zusammen lesen. Vielleicht ein bekanntes Wort, aber das macht nichts. Dieses Wort ist voller Wirklichkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reine Ungerechtigkeit reinigt. Amen. Und noch Psalm 143, 1 und 2. Am besten von unserer Übersetzung hier. Psalm 143, 1 und 2. Wer es hat, wer diese Übersetzung hat, kann einfach loslesen. Ein Psalm Davids. Erhöre mein Gebet, o Herr. Vernimm mein Flehen, antworte mir in deiner Treue und in deiner Gerechtigkeit und gehe nicht ins Gericht mit deinem Diener, denn vor dir Angesicht ist kein lebendiger gerecht. Amen. Das ist die Grundlage von alledem, was wir hier sprechen. Wir haben gehört gestern und es glaube uns sehr klar, dass die Sünde uns verunreinigt, uns viele Schwierigkeiten macht und wir sehr ernsthaft darauf achten sollen, dass wir nicht leichtfertig sind mit der Sünde. Ja. Es ist die Strategie des Feindes, uns immer wieder mit der Sünde zu verstricken. Die Sünde ist das Element des Feindes, das er benutzt hat, um es in uns hineinzubringen, damit unsere Gemeinschaft mit dem Vater unterbrochen wird. Und selbst nachdem wir gläubig geworden sind und den Herrn aufgenommen haben, benutzt der Feind immer noch diese selbe Waffe, die Sünde, um uns zu verführen, um uns am Ende irgendwo hineinzuziehen, damit wir befleckt werden und nicht mehr zu dem Herrn vorwärts kommen. Sein Ziel ist es, das Vorwärtskommen zum Herrn zu zerstören. Am Ende, nachdem du gesündigt hast und du weißt, sollst es nicht tun, aber du durch die Schwachheit deines Fleisches und durch den bösen Teufel hat er es doch geschafft, dich irgendwo hineinzuziehen. Und wie Paulus sagte, du bist vielleicht von einer Verfehlung übereilt worden. Und der Feind hat dich irgendwo hineingebracht. Du möchtest nicht hineinkommen. Es war vielleicht nicht deine Absicht, aber das Fleisch und die Lust des Fleisches reagiert und im Moment war es stärker als dein Geist und die Situation war schwierig und der Feind hat es geschafft, irgendwo dich hineinzubringen in eine Sünde. Nachdem er das getan hat, nachdem er dich zur Sünde verleitet hat, kommt er mit einer anderen Waffe. Und zwar, um dich zu verdammen. Weil er genau weiß, du fürchtest Gott. Du fürchtest ihn. Du möchtest nicht so locker sein und du hast ein Herz für den Herrn. Das weiß er. Und daher kommt er mit allerlei Anklage. Obwohl es dir leid getan hat und du hast Buße getan vor dem Herrn. Du hast es bekannt. Du hast dem Herrn gesagt, Herr, ich habe hier gesündigt. Es tut mir leid. Ich tue Buße. Ich nehme dein Blut, reinige mich. Der Feind wird es sicherlich nicht aufschieben, zu dir zu kommen und dich zu besuchen, zu Hause, irgendwo einen Besuch machen und zu dir zu sagen, siehst du, wie schlecht du bist. Und du möchtest Gott dienen? So einer wie du möchte jetzt plötzlich, nachdem du gesündigt hast, denkst du, kannst du wieder mit Freimut Gott dienen. Und wir, weil wir uns schlecht fühlen und wirklich innerlich betrübt sind durch die Sünde, sagen oft, oh ja, tatsächlich, ich bin es nicht wert. Aber Geschwister, wenn wir hier über das Überwinden reden, das ist der erste Punkt, den der Herr erwähnt hat, in Offenbarung 12, Abvers 10, wo er sagt, sie haben ihn, nämlich den Verkläger der Brüder, überwunden. Das Blut Jesu reinigt nicht nur deine Sünde, sondern es hilft dir, den Feind zu überwinden. Das Blut Jesu ist nicht nur da, etwas wegzuwaschen, sondern das Blut des Herrn ist eine Kraft, um den Verkläger der Brüder völlig zum Schweigen zu bringen. Der Herr sagte hier in Johannes, 1. Johannes 1, als auch im Psalm 143, ziemlich ähnlich, fast dasselbe, die Treue und die Gerechtigkeit des Herrn ist da, um uns alle Sünden zu vergeben. Erinnere, die Sündenvergebung, die du in Anspruch genommen hast, beruht nicht auf deiner Gerechtigkeit. Es ist nicht, weil du gerecht bist und du bist so super treu, okay, ich vergebe dir, weil du so treu und du so gerecht bist. Das ist ein großer Widerspruch. Und gerade noch gesündigt, wie kannst du denken, du bist so gerecht? Gott hat Christus am Kreuz gegeben. Und dort, durch das Opfer von Christus, hat Gott die Gerechtigkeit des Vaters völlig erfüllt. Alle gerechte Forderungen hat Christus erfüllt. Und jetzt, im Glauben an das Blut Jesu, wirkt seine Gerechtigkeit, um alle deine Sünde, Fehler, Schwierigkeiten, was dir passiert ist, ein für alle Mal wegzuschaffen. Erinnere, hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von mancher Ungerechtigkeit reinigt. Manche, die nicht so schwierig waren, manche Kleinigkeiten reinigt. Sagte die Bibel das? Was sagt unsere Übersetzung? Und nicht nur die Übersetzung. Der Text, was Johannes gesagt hat in seinem Brief, als er über 90 war und diesen Brief geschrieben hat, hat er diesen Punkt betont. Und uns reinigt von was? Alle. Alle, bist du sicher, alle ist alle? Alle? Manche, oder? Ist doch, ja, manche, okay, manche, das glaube ich, aber alle? Bist du sicher, alle? Wenn nicht, geh nach Hause und diesen Vers 100-mal beten lesen. Und dann komm wieder zurück und dann frage, wie viele? Alle. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal diesen Vers beten gelesen. Wer hat diesen Vers schon beten gelesen, irgendwann einmal? Ja, doch einige. Aber noch nicht alle. Okay. Dann wisst ihr jetzt Hausaufgabe, 1. Johannes 1, Vers 9, beten lesen und den Herrn, den Geist darin berühren. Nehmen wir an, diese Tafel gehört dem Johannes. Johannes, komm mal her zu mir. Wir reden ja gerade von Johannes. Halte die Tafel fest. Also, wir sehen, diese Tafel gehört Johannes. Es ist ein Besitz. Er hat sie gekauft und niemand hat was zu sagen, außer er. Und Johannes hat auch ein Gesetz gemacht. Johannes' Gesetz war, es ist verboten, auf diese Tafel zu schreiben. Ja, das darf er tun, es gehört ja ihm. Hast du so ein Gesetz gemacht? Okay. Johannes hat ja in seinem Wirtschaftsstudium etwas Jura gehabt, also Besitztum, und sein Gesetz war, du darfst nicht auf diese Tafel schreiben. Aber jetzt kommt ein Spitzbub. Und der bin ich. Und ich komme her und sage, absichtlich habe ich gewusst, das gemalt. Und dann kommt der Johannes und sagt, ja, also, kennst du das Gesetz? Du darfst nicht auf diese Tafel schreiben. Dann ich, der ich ihn eigentlich sehr gerne habe und ja, ich möchte ihm ja eigentlich gefallen. In meinem Herzen habe ich die Absicht, ihm gerne zu gefallen. Er ist mein guter Freund und ich möchte eigentlich nicht böse gegen ihn tun, aber ich habe halt, weil ich Spitzbub bin, etwas gemacht. Ich bin hineingeraten. Dann werde ich ein Gefühl innerlich haben, oh, ja, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ja, ich hätte nicht schreiben sollen. Und tatsächlich, in meinem Herzen habe ich ein Empfinden bekommen, weil ich ihn liebe und weil er so viel Gutes mir getan hat, vielleicht mir so oft geholfen, habe ich ein Gefühl, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Dann werde ich zu Johannes gehen und sagen, Johannes, es tut mir leid. Ernstlich, ehrlich. Und ich bete und ich bitte, Johannes, vergibst du mir diese Sünde? Bitte. Ich habe wirklich gesündigt. Johannes, kannst du mir vergeben? Und Johannes ist voller Barmherzigkeit, Erbarmen. Er wird sagen, was?
Ja.
Johannes, ich bin sicher, er wird mir vergeben. Ich bin sicher, ich kenne ihn. Und tatsächlich, hier steht in diesem Wort, okay, danke, das ist genug. In diesem Wort, der uns unsere Sünden vergibt. Gott vergibt uns unsere Sünden. Er vergibt. Er sagt, ja, okay, ich vergebe dir. Das Problem ist nur, manchmal laufe ich an dieser Tafel vorbei. Und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, sehe ich diesen Fleck und denke, hat er mir wirklich vergeben? Ist es noch da? Und auch Johannes, wenn er vielleicht dort vorbeiläuft, ja, er hat vergeben und ihn berührt es vielleicht nicht mehr, aber doch, es gibt irgendwas noch dort geschrieben. Aber Geschwister, dieser Vers heißt, der uns unsere Sünden vergibt. Und. Es gibt ein Und. Und uns von aller Ungerechtigkeit, was? Reinigt. Okay? Uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. So ist Gottes Vergebung. Wo ist der Fleck? Sag mir. Ist er noch da? Johannes, guck mal ganz genau. Siehst du irgendwo noch einen Fleck? Wenn ja, dann habe ich nicht gut geputzt. Ist noch ein Fleck da? Er ist weg. Er ist weg. Und so, auf diese Weise reinigt uns das Blut des Herrn. Das Blut des Herrn, Gott vergibt dir nicht nur und sagt, okay, ich vergebe dir. Gott nimmt alles weg, was da war, reinigt es, macht es sauber, reinigt unser Gewissen von den toten Werken, nimmt es hinweg und gibt dir den Zugang zum Vater. Und jetzt kann ich mit Freimut zu Johannes kommen und wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Und selbst wenn er eines Tages fragen würde, ja, und was war damals? Dann würde ich ihn fragen, was meinst du? Es ist weg. Es gibt nichts mehr. Und tatsächlich sagt die Bibel, Gott wird unserer Ungerechtigkeiten nicht mehr gedenken. Selbst wenn du sie gedenkst, dann hast du ein besseres Gedächtnis als Gott. Du bist vielleicht sehr intelligent und denkst, ja, also ich denke aber noch daran. Ja, da muss ich dir sagen, du denkst besser als Gott. Wenn du das möchtest, okay. Aber ich muss euch sagen, Gottes Gedanken sind höher als unsere. Vielleicht kannst du es nicht begreifen, dass Gott so etwas wegnehmen kann. Aber ob du das begreifen kannst oder nicht, durch den Glauben wissen wir, dass Gott alles hinwegnimmt, was da war. Und selbst wenn der Feind es geschafft hat, irgendwas zu zerbrechen, dein Gefäß irgendwie zu zerbrechen und Wunden und alle diese Dinge in dich hinein und am Ende sagt er dir, ja, du bist völlig unbrauchbar für Gott geworden, vergiss es, geh nach Hause. Bleibe dort irgendwo. Dann musst du an den Vers denken in Psalm 147, Vers 3. Ich lese euch vor. Er heilt, okay, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Deshalb, Geschwister, bleibe in der Gemeinde. Im Hause des Herrn wird der Herr deine Wunden verbinden. Er wird alles daran setzen, um alle Wunden, Probleme, Scherbenhaufen wiederherzustellen. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und er möchte und er kann sehr wohl alles wieder gut machen, um dich wieder für Gott brauchbar zu machen. Paulus sagte zu Timotheus, wenn jemand sich reinigt von diesen Gefäßen der Unehre, dann wird er ein Gefäß der Ehre sein. Nützlich dem Hausherrn, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Also Geschwister, seid ermutig. Der Herr hat kein Interesse daran, dich so zu lassen, wie du bist. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er wird alles wieder gut machen, wenn wir ihm glauben. Wenn wir den Geist des Glaubens einsetzen und sagen, Herr, ja, ich möchte gerne nützlich für dich sein. Dann wird der Herr das machen und wird dich wieder für seinen Vorsatz brauchbar machen. Ist das nicht wunderbar? So einen Gott haben wir. Voller Erbarmen und voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und er möchte gerne, dass du dich für seinen Vorsatz hingibst. Lob den Herrn. Jetzt kommen wir zum Thema, zum Eigentlichen. Lasst uns Hebräer 11 lesen. Vielleicht Vers 32, das ist ausreichend für heute. Herr Jesus, es gibt viel zu sagen, aber lass uns diesen Vers lesen. Hebräer 11, Vers 32. Okay, wir lesen das zusammen. Ja, das ist wirklich wahr, was er hier sagt. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich von Gideon erzählen wollte, von Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und die Propheten und weiter, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten und zerstopften, die Kraft des Feuers auslöschten. Gib mir das rechte Wort. Amen. Amen. Ja, die Zeit würde ja fehlen. Wenn wir über diese alle noch reden wollen, dann läuft uns die Zeit weg. Dann brauchen wir noch ein paar Wochen an der Jugendkonferenz. Aber heute Morgen auf unserer Gliederung steht die Richter und die Nasiräer. Und der erste Punkt war über den Richter Gideon. Und der zweite, wenn ihr jetzt mal zur Gliederung geht, über den Nasiräer Samuel. Ich bin ziemlich sicher, ich werde nicht zu Samuel kommen. Deswegen möchte ich euch bitten, eine kleine Korrektur an der Gliederung vorzunehmen, dass, wenn ihr es zu Hause lest, dass alles richtig ist. Und zwar in Römisch 2 steht der Nasiräer Samuel. Bitte fügt ein, der Nasiräer und Prophet Samuel. Habe ich leider vergessen, aber das ist sehr wichtig bei Samuel, weil er da tatsächlich, man kann sagen, der erste Prophet, den Gott erweckt hat nach der Zeit der Richter, um ihn für Gottes Vorsatz zu benutzen. Also schreibt der Nasiräer und Prophet und unterstreicht Prophet, weil er war nicht nur ein Nasiräer, vielmehr hat er Gottes Sprechen wieder nach Israel gebracht, nach langer Zeit von Schweigsamkeit. Und Gott konnte gar nicht reden. Tatsächlich, die Bibel zeigt uns, zu dieser Zeit, vielleicht ein Satz zu Samuel, bevor ich mit Gideon anfange, zu dieser Zeit heißt es, das Wort Gottes war selten. 1. Samuel 3, Vers 1, das Wort Gottes war selten. Es war keine Vision da. Und alle haben gemacht, was sie wollten. Sogar das allgemeine Priestertum war völlig zerstört. Die, die Gott dienen sollten, haben keine Lust mehr, ihm zu dienen, sondern sie haben ihren Dienst benutzt, sich selbst zu weiden. Und das dürfen wir nicht. Nein, das dürfen wir nicht. Und dann hat der Herr Samuel erweckt, um diesen gefallenen Zustand, dieses verkehrte Geschlecht zu wenden, hat ihn berufen und hat ihm gezeigt, was er tun möchte, nämlich diese Priester da auszurotten und ein neues Zeitalter anfangen zu lassen. Ich bitte euch, lest da selbst nach im 1. Samuel, vielleicht die ersten 3 Kapitel oder auch die ersten 15 Kapitel, weil die Zeit uns fehlt, darüber zu reden. Gut, okay. Lasst uns über Gideon Gemeinschaft haben. Das ist der erste, den Paulus hier erwähnt hat, in Hebräer 11, Vers 32. Was soll ich sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich von Gideon erzählen wollte. Heute Morgen will ich ein bisschen von Gideon erzählen. Lasst uns alle zu Richter 6 gehen. Richter 6, dort steht von Gideons Geschichte. Gideon lebte zur Zeit, als Israel völlig von den Midianitern erobert wurde. Midian und später auch Amalek waren da, um das Volk Israel zu versklaven und völlig auszunehmen. Ja, wir haben gehört in der Botschaft über Ägypten, dass die Israeliten die Ägypter ausgeplündert haben. Hier zur Zeit von Gideon war es andersherum. Die Midianiter haben Israel ausgeplündert, alles weggenommen, den Ertrag des Feldes etc. haben sie gestohlen und für sich selbst benutzt. Und zu der Zeit war Gideon dort auf dem Felde und hat seinen Weizen zusammen gesammelt, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Ja, das sind die ersten 10 Verse von Richter 6. Aber lobe den Herrn, der Herr wartet nicht sehr lange. In Vers 11, wir fangen an bei Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joachim, Abisiriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus der Kelter, ja, das habe ich gerade gesagt, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Geschwister, ist es nicht oft so, wenn der Feind uns belagert und du bist in Schwierigkeiten und Probleme von hinten und vorne und links und rechts, wie Tu gerade gesagt hat, nur Probleme, Belagerung. Da erschien der Engel des Herrn. Der Herr erscheint uns, um unseren Glauben wieder zu stärken inmitten des Kampfes. Der Herr weiß genau, dass du durch einen Kampf gehst, Schwierigkeiten hast. Aber Geschwister, der Herr erscheint. Der Herr wartet nicht. Er wohnt in deinem Geiste. Und in deinem Geiste erscheint er dir und spricht zu dir. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr sei mit dir, du tapferer Held. Gute Ansprache. Ist dir der Herr schon einmal so erschienen? Johannes, der Herr sei mit dir, du tapferer Held. The man of valor. That's not bad. Right, that's what the translation says. Yeah. Tatsächlich, unser Herr, Geschwister, ermutigt uns. Der Herr wird dich niemals verdammen. Er wird dich nicht entmutigen. Der Feind kommt nicht zu dir, um dir zu sagen, du tapferer Held. Er wird sagen, du tauge nichts. Also zu mir hat er das schon ziemlich oft gesagt. Aber Geschwister, der Herr, wenn er dir erscheint, er wird dich ermutigen. Hab keine Angst. Der Herr wird zu dir sagen, du tapferer Held. Vielleicht denkst du, wie Gideon, da kommen wir gleich noch drauf, oh, ich bin so schwach. Und, ja, was kann ich tun, Herr Jesus? Und dann kommt der Herr und redet so zu dir. Ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, Geschwister, dass es nicht nur Gideon passiert. Auch Paulus hat diese Erfahrung. Gehen wir mal kurz zwischendurch zu Apostelgeschichte 23. Also Paulus hat auch ziemlich viele Probleme gehabt. Vielleicht mehr als du. Do you agree that? Probably. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Dort heißt es: In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei Paulus und sprach, was sprach er? Sei mutig. Sei mutig. Geschwister, das Sprechen des Herrn zu dir ist, sei mutig. Lass dich nicht von dem Feinde unterkriegen. Es lohnt sich nicht. Der Herr redet nicht so. Der Herr wird dich nicht unterdrücken. Der Herr redet, sei mutig. Nachdem du so schön gereinigt und geheiligt bist, der Herr hat dich gewaschen, gereinigt, alles getan, um alles wegzuschaffen aus der Vergangenheit, dann kommt der Herr zu dir und sagt, sei mutig. Ist das nicht wunderbar? Lobe den Herrn für unseren Herrn, der uns so begegnet. Du tapferer Held. Amen. Vielleicht glaubst du nicht, dass du ein tapferer Held bist. Aber ich sage, durch den Geist des Glaubens in dir bist du ein tapferer Held. Ja. Gideon aber, ja, also Gideon, seine Antwort ist, aber... Er hat es vielleicht nicht wirklich geglaubt. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, bitte, Herr Jesus, meinst du das ernst? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Geschwister, ich schätze so sehr, wie der Glaube hier zum Ausdruck kommt. Gideon wendet sich zum Herrn. Er handelt mit ihm. Deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir das Wort des Herrn ernst nehmen. Nimm es nicht nur als eine richtige Lehre. Ja, Ägypten, die Geschichte, Durchzug durch das Rote Meer, die Plagen, ja, ich kenne alles, das ist richtig. Geschwister, wenn wir so sind, wird das Wort Gottes uns nicht helfen. Hier sagt Gideon: Herr, hast du nicht schon einmal das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt? Herr Jesus, ja, wo sind deine Wunder? Unsere Väter haben uns erzählt und ja, wunderbar, ich freue mich über die interessante Geschichte. Aber Herr, heute in meiner Situation, in meiner Gemeinde, Herr Jesus, wo sind denn deine Wunder? Hast du so schon einmal mit dem Herrn geredet? Hast du ihm schon mal gesagt, Herr, wenn du für mich bist und mit mir bist und mit der Gemeinde bist, willst du nicht mal noch etwas machen, etwas tun? Herr, du hast es schon einmal getan. Lass uns mit dem Herrn handeln. Und du wirst überrascht sein, also ich war öfters überrascht, der Herr wird darauf eingehen. Der Herr möchte Menschen haben, die es mit ihm ernst meinen, die ihm sein eigenes Wort vorhalten und sagen, Herr, hast du nicht damals gesprochen, getan, dies und das, um dein Volk zu retten? Und der Herr wird das sehr gerne hören. Woher weiß ich das? Weil in Vers 14 steht, da wandte sich der Herr zu ihm. Ist das nicht gut, Geschwister, wenn du anfängst, mit dem Herrn so eine Gemeinschaft zu haben? Du sagst dem Herr, mir ist es nicht egal, was mit der Gemeinde passiert. Mir ist es nicht egal, was mit der Jugend an meinem Ort passiert. Herr, wenn du so anfängst, mit dem Herrn zu sprechen, nicht so religiös zu sein, sondern ernsthaft mit ihm handeln, dann wird der Herr sich zu dir wenden und sagen, hey, Moment, kann mir vorstellen, hey, ja, jemand ist ernsthaft. Ja, da ist jemand, alle reden irgendwas, aber da ist jemand, der handelt mit mir, der sagt, hey, stopp. Der Herr wendet sich, er hat Interesse daran. Und diese Gemeinschaft ist durch den Glauben und dieser Glaube ist auch in dir. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Wow, was für ein Wort. Und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Geschwister, der Herr möchte uns senden. Er braucht dich. Denke nicht an deinem Ort. Bist du nur irgendwo ein kleines Würstchen am Ende irgendwo und ach ja, die Brüder, okay, aber ich. Nein, der Herr wird dir sagen, habe ich dich nicht gesandt? Habe ich nicht dich gesandt? Ja, dann musst du sagen, ja, was kann ich noch dazu sagen? Der Herr sendet uns, weil er uns braucht. Er aber sagte zu ihm, Vers 15, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Was für eine kostbare Haltung. Denke nicht, du bist so gut, stark und klug, dass du die Gemeinde retten kannst. Ja, mit deinen guten Vorschlägen, Idee und ja, ich komme und ich werde euch helfen. So eine Haltung ist nicht die Haltung von Gideon. Er sagt, Herr, womit soll ich Israel retten? Ich habe ja gar nichts. Und noch schlimmer, siehe, meine Tausendschaft oder meine Familie ist die geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Ah, Geschwister, wir haben diesen Hintergrund. Denke nicht, wir sind so groß und so fähig. Gideon hat gesehen, dass er schwach ist. Er kommt aus einer geringsten Familie. Er war sich dessen bewusst, ich kann nichts tun. Was kann ich denn tun? Meine Familie ist die kleinste und ich bin der Jüngste. Oh, was kann ich machen? Herr Jesus Christus, ist das nicht wunderbar? Der Herr erwählt Menschen, die so eine Haltung haben. Die nicht denken, sie sind so stark in sich selbst, können etwas machen für den Herrn, sondern er erwählt welche, die nicht so stark sind, die vielleicht hier und da schwach sind. Aber der Herr benutzt sie für sein Werk. Gideon antwortete, also erst spricht der Herr, ich werde mit dir sein, du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Was für eine Zusage. Und der Herr spricht sehr viel. Aber Gideon sagte, da sagte er zu ihm, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. So gib mir ein Zeichen. Geschwister, warum glaubt ihr, fragt der Herr oder fragt Gideon nach einem Zeichen vom Herrn? Warum entscheidet sich Gideon, ich möchte gerne ein Zeichen sehen? Möchte er den Herrn versuchen, testen? Und hat er eine böse Absicht? Nein. Ich glaube, er fordert ein Zeichen, weil sein Glaube schwach ist. Ja. Weil er weiß, ich kann es nicht. Herr, also wenn du mit mir bist, gib mir ein Zeichen. Herr, nicht um dich zu versuchen, nicht um irgendwelche komischen Dinge zu machen, sondern Herr, ich möchte sicher sein, dass du mit mir bist. Herr, ich sehe es vielleicht nicht und ich bin schwach im Glauben, aber Herr, bitte, wenn ich doch Gunst gefunden habe, bestätige mir dein Wort. Der Herr weiß und kennt unsere Schwachheit. Er weiß, dass unser Glaube nicht so stark ist. Und ich möchte auch dazu sagen, Gott hat eigentlich gar keine Angst vor deiner Schwachheit. Gott hat davor keine Angst. Gott hat viel mehr Angst davor, wenn du so stark bist und alles selber machen kannst. Wenn du denkst, ich kann retten, ich kann dies, ich kann jenes, dann hat der Herr ein Problem. Aber wenn du schwach bist und du kannst eigentlich gar nichts und du sitzt dort vor dem Herrn und weißt nicht, was du machen sollst. Oh, in der Gemeinde gibt es Schwierigkeiten und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann kannst du dem Herrn sagen, Herr, bestätige mir dein Zeugnis. Zeige mir, gib mir ein Zeichen. Gib mir eine Bestätigung in meinem Geiste, dass du mit mir bist. Und dann bekommt Gideon dieses Zeichen, dass dieser Engel, der da mit ihm redet, ein Opfer von ihm annimmt. Gideon bringt ihm etwas zu essen und der Engel sagt zu ihm, lege es auf den Felsen dort. Und er streckt seinen Stab aus und rührt es an und ein Opfer steigt auf zu Gott. Und da entschwand der Engel und Gideon sah, wow, es war der Herr. Es ist der Herr, der mit mir redet. Und Geschwister, so sollen wir mit dem Herrn umgehen. Wenn der Herr dir etwas zeigt, bestätigt, einen Eindruck gibt in deinem Geiste oder vielleicht etwas äußerlich dir zeigt, dann glaube dem Herrn, es ist von ihm. Und dann, um die lange Geschichte kurz zu machen, hat der Herr ihm gezeigt, er soll einen Altar bauen. Und Gideon hat dann sich dem Herrn hingegeben und hat den Altar genannt, der Herr ist Friede. Und das ist, Geschwister, die normale Reaktion auf das Erscheinen Gottes. Wenn der Herr dir erscheint, wie reagierst du? Du baust dem Herrn einen Altar. Und du sagst, Herr Jesus, ich gebe dir meinen Isaak, wie wir gehört haben. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich möchte deinen Frieden erfahren. Ja, Gideon war sicherlich ein bisschen unruhig, aber der Herr hat ihm Frieden gegeben. Und dann zeigt ihm der Herr, dass er den Altar des Baal niederreißen soll. Und auch da hat er ein bisschen Angst und gesagt, okay, ich mache es, aber bei Nacht, damit mich niemand sieht. Ich komme mal nachts wieder und dann werde ich es machen. Es ist nicht schlecht, ist okay. Und dann alle diesen Götzenbilder hat er niedergerissen. Und ihr Schwester, das ist auch in unserer Erfahrung. Ist es nicht so, wenn du dich dem Herrn hingibst und du sagst dem Herr, ich möchte gerne für dich leben. Du hast mich mit deiner Liebe gezogen, mich dir hinzugeben. Herr, ich weihe mich dir. Ist es nicht so, dass der Herr dann plötzlich ein paar Götzen offenbart und zeigt dir, hey, du hast gerade einen Altar gebaut. Hier ist noch ein anderer Altar. Reiß es nieder. Und woher bekommst du die Kraft, das zu tun? Durch den Glauben und durch sein Erscheinen. Lobe den Herrn. Und Psalm 139, erinnere ich noch einmal, wie David gebetet hat, siehe, ob es in mir irgendwo ein Götzenbild gibt und leite mich auf ewigem Wege. Der Herr ist treu, wird dir helfen, alles zu beseitigen, was gegen ihn ist. Lobe den Herrn. Dann lass uns Vers 34, mache einen Sprung zu Vers 34 lesen, weil hier ist ein wunderbarer Schlüssel. Wie Gideon das überhaupt machen konnte. Lass uns diesen Vers bis zum Punkt zusammen lesen. Vers 34, bis zum ersten Punkt. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Lobe den Herrn. Das ist der Punkt, Geschwister. Der Punkt ist nicht deine eigene Kraft, nicht deine Begabung und Fähigkeit, sondern der Punkt ist, der Geist des Herrn bekleide dich. Und tatsächlich haben wir gelesen in Apostelgeschichte 1, wo es heißt, der Geist kam über die Jünger und hat sie bekleidet. Es ist der Geist in dir und auf dir, der dir hilft und der dieses Werk vollbringt. Lobe den Herrn. Und der Herr gibt ihm gleich eine Bestätigung. Und das möchte ich auch noch einmal betonen. Wenn der Geist uns leitet, dann wird der Herr uns in der Gemeinde bestätigen. In Vers 34 heißt es, und er stieß ins Horn, und die Abisiriter wurden zusammengerufen, ihm nach. Und er sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasse, und auch er wurde zusammengerufen, ihm nach. Und er sandte Boten durch Asan, Sebulon, Naphtali, und sie zogen herauf, ihnen entgegen. Geschwister, in der Gemeinde ist es sehr gut, wenn wir eins sind mit allen Brüdern. Wenn die Brüder bestätigen das, was wir machen, was der Herr zu uns geredet hat, und du siehst plötzlich, hey, es gibt hier einige, die stehen mit uns. Oh, sie sagen, sie folgten ihm nach und standen auf seiner Seite. Das ist eine Bestätigung des Herrn. Das kommt uns sehr bekannt vor. Petrus hat das auch erlebt in Apostelgeschichte. Er stand auf, und dort heißt es, in einem kleinen Satz, mit den Elf. Geschwister, das ist wunderbar. Wir stehen nicht alleine. Wir stehen mit den Elf. Das heißt, mit unseren Brüdern, mit den Heiligen, die für den Vorsatz des Herrn brennen. Wenn sie uns nachziehen und uns unterstützen, hat der Herr diese Bestätigung hier gegeben. Und dann sagte Gideon, Vers 36, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du geredet hast, siehe. Und da kommt noch ein zweites Zeichen. Und ich habe mich immer sehr verwundert über dieses Zeichen. Aber lob den Herrn, der Herr ist darauf eingegangen. Er hat gesagt, okay, Herr, ich versuche es mal, aber mein Glaube ist immer noch nicht so stark. Also, ich lege einmal eine schöne Wolle hier auf die Wiese. Und morgen, wenn ich aufstehe und die Wolle ist voller Wasser, voller Tau, aber der Boden ist trocken, dann glaube ich, du hast mich gesandt. Geschwister, du wirst dich überraschen, der Herr ist darauf eingegangen. Denke nicht, der Herr hört nicht auf dein Gebet. Nein, der Herr hört sehr wohl. Gideon ging hin zu der Wolle und dann hat er die Wolle genommen und ausgedrückt und eine Schale voll Wasser bekommen und gedacht, wow, lob den Herrn, der Herr ist mit mir. Aber Gideon, ja, er hat noch ein bisschen weiter überlegt, hat gedacht, Moment mal, natürlich wird die Wolle dieses Wasser absorbieren. Ja, natürlich, Wolle absorbiert Wasser. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Es ist normal, klar, dass die Wolle Wasser absorbiert. Okay, das ist not a big deal. Und dann hat er zum Herrn gesagt, okay, Herr, ich möchte es nochmal probieren, aber andersherum. Okay, es gibt dort diese Wolle, ich lege sie noch einmal hin, Herr, und dieses Mal bitte lass die Wolle trocken sein und den Boden voller Tau. Und du wirst überrascht sein, der Herr hat es getan. Glaubt ihr, dass wir so einen Geist des Glaubens empfangen haben? Geschwister, ich meine nicht, wir sollen nach irgendwelchen Wundern fragen. Das meine ich nicht. Aber unsere Beziehung mit dem Herrn fordert auch einmal eine Bestätigung und fordert auch mal ein Zeichen. Herr, wenn du für mich bist und für die Gemeinde und du willst die Gemeinde bauen, gib mir ein Zeichen. Gib mir, ich brauche das, mein Glaube ist schwach. Ich muss sagen, mein Glaube ist nicht super stark. Nein, ich brauche Gottes Bestätigung bei vielen Dingen, die ich mache. Weil sonst weiß ich nicht, gefällt es dem Herrn oder nicht? Manchmal weiß ich es nicht. Also, Herr, gib mir ein Zeichen. Ja, lass den Herrn so mit dir umgehen. Ja, versuche einmal mit dem Herrn so umzugehen. Ja, in so einer Weise, dass er persönlich zu dir reden kann. Lobe den Herrn. Dann kommen wir zu Kapitel 7. Bitte gebt mir noch ein paar Minuten. Es ist wirklich eine Last des Herrn hier. Ich merke, dass der Herr hier noch sprechen möchte. Und in Richter Kapitel 7 kommt dann der Sieg Gideons über seine Feinde. Lass uns Vers 2 lesen, Vers Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, dass ich es Gideon in ihre Hand geben könnte. Ja. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Ja, es ist eine ziemlich seltsame Antwort des Herrn. Der Herr sagt, hey, ihr seid zu viele. Manchmal, wenn ich in unsere Jugendversammlung gucke, dann denke ich, Herr, so wenige. Oh, geliebter Jesus. Und der Herr sagt hier, zu viele. Erstaunlich. Der Herr ist manchmal ganz anders als wir. Aber ich möchte hier einen Punkt sagen. Gott ist nicht für die Masse. Gott ist für die Qualität. Gott ist für die Überwinder. Und wenn du die Bibel anschaust, du siehst ein Prinzip durchgängig von Anfang bis Ende, dass Gottes Prinzip es war, eine Minderheit hervorzurufen, die ihm nachfolgt. Gott ruft Überwinder. Er ruft nicht die breite Masse, sondern er ruft eine Minderheit, die mit ihm den Kampf kämpfen möchte. Geschwister, möchtet ihr zu dem Überrest gehören? Amen. Möchtet ihr zu denen gehören, die den Plan des Herrn erfüllen? Amen. Wenn der Herr sagt, zu zahlreich, was wirst du sagen? Und nun, Vers 3, rufe doch vor den Ohren des Volkes aus. Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Übrig. Wie viel Prozent sind das? Von 22.000 Mann sind zurück, das heißt, sie waren 32.000. Nur 10.000 sind geblieben. Weniger als ein Drittel. Und was war das Kriterium? Hier heißt es, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um. Geschwister, vorhin habe ich gesagt, der Herr weiß, dass wir uns fürchten und bestätigt uns. Und hier steht plötzlich, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um. Dieses furchtsam und verzagt ist ein anderes furchtsam und verzagt. Das Problem mit dieser Weise, furchtsam zu sein und Furcht zu haben und verzagt zu sein, ist, dass diese deine Haltung gegenüber dem Werk des Herrn andere beeinflusst, um nicht mehr mutig zu sein. Und das ist ein Problem. Lass uns 5. Mose 20, Vers 8 kurz lesen. Ich lese euch vor, dass es schneller geht. 5. Mose 20, Vers 8. Und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Aha, kommt uns bekannt vor. Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück. Und warum? Damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde, wie sein Herz. Aha. Der Herr gibt uns eine Warnung. Ja. Wenn du Zeit verbringst mit den Menschen, sei es in der Welt, sei es in der Gemeinde, frage dich, mit wem bist du zusammen? Mit wem wirst du zusammen sein? Wenn diese verzagt und furchtsam sind in ihrem Herzen, in dieser Weise, ich sage dir, nach einiger Zeit, du bist zusammen mit diesen Leuten, alle Zeit, dieser Einfluss wird in dein Herz hineinkommen. Und am Ende bist du nicht mehr mutig, du bist nicht mehr kühn, du denkst, ah, die Vision der Gemeinde. Hauptsache, wir kümmern uns umeinander, wir lieben einander. Ja, müssen wir denn so absolut sein für Zion? Aha, wenn ich so rede, kommt diese Sache in mein Herz hinein und am Ende wendet es dein Herz. Vielleicht denkst du, oh nein, ich bin stark, ich kann diesem Einfluss widerstehen. Sei nicht so kühn. Selbst Petrus ist es passiert. In Galater 2. Selbst Petrus, der in dem Einfluss der Nationen war und dann heuchelte er mit und dann sagte Paulus, er heuchelte nicht nur alleine, sondern mit ihm wurden Barnabas und andere mit fortgerissen. Mit fortgerissen. Ja. Denke nicht, du wirst nicht mit fortgerissen, wenn du einen Umgang hast mit Menschen, die nicht die Vision der Gemeinde klar gesehen haben. Ja. Der Herr ist für die Überwinder. Und jetzt ist die Frage, willst du dazugehören? Der Herr sammelt den Überrest. Lobe den Herrn. Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um, wende sich zurück. Ja, das haben wir gelesen. Und dann in Vers 4 sagt der Herr, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Noch immer. Es sind nur noch 10.000 da, aber es ist immer noch zu viele. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, aber es sind immer noch zu viele. Und dann heißt es hier, führe sie ans Wasser hinab und ich will sie dort läutern. Eines Tages wird der Herr unseren Glauben läutern. Er wird ihn läutern. Du darfst nicht denken, naja, in der Gemeinde, juhu, es gibt nur Genuss und alles ist wunderbar, ich freue mich hier und da, kein Problem, alles locker. Eines Tages, sagt Petrus, wird der Herr prüfen, wie echt mein Glaube ist. Und dann wird er sehen, okay, wie wirklich möchte er wirklich mich suchen? Möchte er wirklich mich haben oder etwas anderes in der Gemeinde? Hat er ein anderes Motiv in der Gemeinde? Oder ist er wirklich auf der Seite des Herrn? Ich will es läutern. Und es soll geschehen, von dem ich sagen werde, dieser soll mit mir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Denke nicht, der Herr sagt sowas nicht. Stell dir vor, der Herr kommt heute hierher und sagt, dieser soll gehen. Und dieser soll auch gehen. Und dieser soll nicht gehen. Ich glaube, ich möchte nicht dabei sein bei solchen. Herr Jesus Christus. Da führte er das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon, jeden, so, jetzt, was ist das Zeichen? Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Erstaunliche Aussonderung. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand in den Mund brachten, betrug, wie viele? 300 Mann. 300 aus 10.000. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon, mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll nach Hause gehen, jeder an seinen Ort. Ich wisst da, das Prinzip hier ist, glaube ich, recht klar. Die, die dort sind und schnell das Wasser lecken, die haben keine Zeit. Die haben nicht so viel Zeit, sich so viele Gedanken zu machen über, oh, soll ich in den Krieg ziehen? Soll ich wirklich mich hingeben? Oh, vielleicht lohnt es sich nicht. Vielleicht muss ich meine Karriere, einbüßen oder dies und das machen. Und je mehr du nachdenkst, je mehr du überlegst, dann am Ende bist du entmutigt und kannst nicht mehr kämpfen. Herr Jesus Christus. Manchmal lassen wir uns nieder auf unsere Knie und dann Hände, Ärmel hoch und gucken, dass ich nicht dreckig werde. Und ja, ich muss mich ein bisschen gut benehmen. Und am Ende sagt der Herr, die, die geleckt haben, werden Midian überwältigen. Lass uns bereit sein für den Kampf. Nicht so viel nachdenken, oh, was bringt es mir nicht oder was darf ich und was darf ich nicht. Sage dir, wenn du das im Kampf machst und du lässt dich auf deine Knie runter und du guckst und ziehst du noch einen Latz an und dann Ärmel hoch und meine Hände möchte ich nicht trocken machen und dann, ja, dann, okay, und der Feind würde dich von hinten erschießen. Und, ja, du bist dort und wartest. Aber wenn du hingehst, dann heißt das, du bist bereit für den Kampf. Ja, lass uns kurz 2. Timotheusbrief lesen. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Ich lese vor. Keiner, der als Soldat dient, verstrickt sich in die Geschäfte des alltäglichen Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Geschwister, wir sind in der Gemeinde Soldaten. Und wenn wir uns so viel verstricken mit den täglichen Dingen, oh, heiraten, verheiratet werden, essen, trinken, denke noch darüber nach und dies und das. Und am Ende verstrickst du und bist du ganz eingestrickt und Glaubst du, so kannst du als Soldat dienen? Meinst du, so wirst du zu den 300 gehören? Verstricke dich nicht so sehr mit den Dingen des täglichen Lebens, sondern sage dem Herrn, Herr, ich möchte mit dir ziehen. Herr Jesus Christus, lobe den Herrn für diesen Überrest. Und in Vers 10 heißt es, ja, ich mache einen Sprung zu Vers 10, jetzt redet er zu Gideon und jetzt wird's ernst, jetzt kommt der Kampf. Und wenn du dich fürchtest, hinabzuziehen, guck mal, der Herr weiß immer noch, dass du dich fürchtest. Der Herr fühlt mit uns mit. Dann geh mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Lob den Herrn. Nimm einen Bruder mit. Wenn du selber ein bisschen Furcht hast, hol dir einen Bruder oder eine Schwester. Geh ins Gebet. Sage zu der Bruder oder Schwester, hey, ich nehme dich mal mit ins Heerlager. Lass uns mal ein bisschen beten für den Vorsatz des Herrn. Dann heißt es, da wirst du hören, was man über dich redet. Und dann werden deine Hände stark sein, etc. Da ging er hinab, er und sein Bursche. Aha, er hat also tatsächlich den Burschen mitgenommen, weil er alleine war, er nicht so sicher. Und dann heißt es, die Feinde waren zahllos, etc. Und dann kommt der Traum. Siehe, in Vers 13, zweiter Teil, ich habe einen Traum gesehen. Es gibt dort einen Gefährten, der hat seinem anderen Freund einen Traum erzählt und Gideon zufällig stand daneben. Man hat gesagt, ja, siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug es nieder. Dass es umfiel, kehrte es um. Das unterste zu oberst und das Zelt lag da. Da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. Was für eine Bestätigung. Jetzt hat Gideon nicht mehr gefragt, gib mir ein Zeichen. Sondern der Herr hat gesagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen. Jetzt ging die Initiative von dem Herrn aus. Wollt ihr nicht so eine Beziehung zum Herrn haben? Dass plötzlich der Herr sich aufmacht und sagt, okay, ich glaube, der Gideon braucht noch mal ein Zeichen. Amen. Und dann kommt er und hört diesen Traum. Erstaunlich, dass er sowas tatsächlich erlebt hat. Und er hat ein Gerstenbrot gesehen. Ein Gerstenbrot. Gerste in der Bibel bedeutet die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung. Und dieses Gerstenbrot, dieser Leibbrot, rollt hinunter in das Heerlager und zerstört es. Kannst du dir vorstellen, dass der Feind zerstört wird durch ein Brötchen? Das ist nicht so sehr deine Vorstellung. Du denkst vielleicht, Gott schickt eine Bombe. Oh, eine Kanonenkugel rollt hinab und explodiert und alles war kaputt. Nein, der Herr kämpft anders. Er schickt ein Gerstenbrot. Geschwister, seid ihr auch ein Gerstenbrot? Oder seid ihr so stark wie eine Bombe? Nicht die eigene Kraft macht uns stark zu kämpfen. Sondern was macht uns stark zu kämpfen? Es ist die Gerste, im Bild gesprochen, die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus. Nicht du wirst den Feind besiegen in deiner eigenen Kraft. Denke daran, der Geist Kalebs, den wir gestern angesprochen haben, der ist in dir. Und was für ein Geist ist das? Ich lese euch mal vor, was für ein Geist ihr empfangen habt. In Römer 8. So, ganz schnell in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Halleluja, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wie? Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Oh, Halleluja, der Geist, Geschwister, der in euch wohnt, ist nicht nur irgendein Geist, sondern es ist der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Jetzt sage mir, ich habe eine Frage heute Morgen. Was gibt es Kräftigeres, Stärkeres und Mächtigeres als etwas, das den Tod verschlingen kann? Gibt es eine Antwort? Was kann den Tod verschlingen? Es gibt nichts anderes als die Auferstehungskraft Jesu. Und diese Kraft der Auferstehung wohnt in deinem Geist. Und du bist von einem Brötchen zu einem Laib Gerstenbrot geworden. Ist das nicht wunderbar? Nicht, weil du so mächtig bist und, oh, ich hab's geschafft, ich bin hier so, ah, ja, meine Kraft. Nein, 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 nein. Es ist der Geist Jesu, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der verschlingt in dir all deinen Tod. Ist das nicht wunderbar? Oh, Halleluja. So, und der Herr, er kehrte zurück ins Lager und sagte, dann hat Gideon Glauben bekommen, natürlich, nach so einer Erfahrung. Und der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörner in die Hand, leere Krüge und in den Krügen waren Fackeln. Okay, das ist der letzte Punkt. Der letzte und wichtige Punkt. Was gibt Gott dir für den Kampf? Ein Horn, okay, und eine Fackel. Diese zwei. Jeder von uns hat ein Horn bekommen. Wo ist dein Horn? Alicia, where is your horn? Where? Right here? That's right. Wer von uns hat keinen Mund bekommen? Kannst du nicht vom Herrn reden? Der Herr hat dir einen Mund gegeben, damit du das Horn blasen kannst. Sei nicht furchtsam, rede die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Sei es im Evangelium, sei es in der Gemeinde, in der Jugend. Die Wahrheit ist dein Horn. Du redest, du sprichst. Das hat der Herr dir in deine Hand gegeben. Denke nicht, dein Mund ist nicht wichtig. Hey, der Herr hat dir ein Horn gegeben. Du sollst nicht dein Horn irgendwo vergraben. Wir haben so viel zu sagen, aber manchmal, wenn es darum geht, für den Herrn zu reden, dann ist unser Horn irgendwie abgebrochen oder weiß nicht was. Aber Geschwister, seid ermutigt, wir haben ein Horn. Und wir haben eine Fackel. Und diese Fackel ist nichts anderes als der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist ist in diese Fackel ist in deinem Krug, in deinem Gefäß, in deinem Geiste. Hat nicht Sprüche gesagt, Vers Kapitel 20, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Geschwister, in deinem Geist wohnt Gottes Geist. Und der Geist zusammen mit deinem Horn wird den Feind vernichten. Es ist nicht du, der redet. Denke nicht, du kannst so gut reden und deshalb glauben die Menschen oder deshalb passiert etwas. Nein, ergreife die Fackel. Und daher, was Gideon gemacht hat, war, oh, er hat gesagt, nimm den Krug und zerbrich ihn. Geschwister, manchmal müssen wir unseren Krug zerbrechen. Hat nicht Paulus gesagt, wenn unser äußerer Mensch zerbrochen wird, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Manchmal hindert uns die Seele, der alte Mensch. Aber Geschwister, im Kampf müssen wir den Krug zerbrechen. Ihr könnt selber die Geschichte lesen. Und nachdem sie den Krug zerbrochen haben, heißt es hier in Vers, das ist der letzte, Vers 20, und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn. Und für Gideon. Lobe den Herrn. Geschwister, ich möchte euch alle ermutigen. Ergreife die Fackel in eurem Geist. Lass es nicht dort liegen und es bleibt dort und es bleibt und es glimmt und am Ende raucht es nur noch ein bisschen. Lass den Herrn dich erwecken, mit deiner Hand die Fackel zu ergreifen und sagen, Herr, ich möchte meinen Geist benutzen. Ich möchte erfahren, wie der Geist wirkt. Und am Ende siehst du in dieser Geschichte, diese 300 haben gar nicht gekämpft äußerlich, sondern der Herr hat nur ihr Horn und ihre Fackel benutzt. Und das ganze Heerlager des Feindes wurde vernichtet. So kämpft der Herr. Das ist der Weg, wie der Kampf gewonnen wird. Der Geist Jesu wohnt in dir. Und du hast ein Horn bekommen. Und wenn du redest und für den Herrn bist, dann benutze deinen Geist. Der Geist wohnt in deinem Geist. Und er hat ihn dir gegeben, um ihn zu ergreifen. Schwert für den Herrn und für Gideon. Siehst du, es ist eine Zusammenarbeit. Der Herr zusammen mit uns. Lobe den Herrn. Lass uns ermutigt sein, diesen Kampf zu kämpfen. Lob den Herrn. Es tut mir leid für die Zeit. Aber okay.